Herzlichen Dank für die Einladung. Danke, dass ich bei euch sein darf. Das ist ungefähr 16 Jahre her, da habe ich schon mal hier gepredigt, also nicht hier, sondern damals Daimlerweg hieß das, glaube ich, in der Freien Christengemeinde Darmstadt. Also vor vielen, vielen, vielen Hunderten von Jahren habe ich hier meine Ausbildung gemacht nach meinem Studium, meinem Vikariat. Und ich hätte jetzt beinahe gesagt, das Allerwichtigste, was hier passiert ist, ich habe hier meine Frau kennengelernt und habe sie euch dann wegentführt in das Ruhrgebiet damals. Wir sind dann vor ungefähr, relativ genau einem Jahr und einer Woche hier zurück in die Gegend von Darmstadt gezogen nach Erzhausen und leben jetzt in Erzhausen, meine Frau und ich und meine drei Kinder. Ja, ich freue mich sehr über die Einladung, freue mich, dass ich hier bei euch sein darf. Und das Ziel, das ich einfach habe heute Morgen hier, ist, euch zu ermutigen, euch etwas von der Größe, von der Schönheit und von der Heiligkeit Gottes etwas zu sagen. Und wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann könnt ihr einmal im Alten Testament aufschlagen, Jesaja Kapitel 6. Jesaja Kapitel 6. Und es gibt so eine gute Tradition, nicht wahr? Und dazu gehört zum Beispiel, dass man zur Lesung des Wortes Gottes aufsteht, um dadurch so seine Erwartungshaltung und seinen Respekt und seine Anerkennung Gott gegenüber auch zum Ausdruck zu bringen. Und ich möchte euch einladen, dass wir gemeinsam aufstehen, während ich Jesaja 6 vorlese. Du kannst gerne in deiner Bibel das mitlesen oder bei deinem Smartphone deine Bibel-App öffnen oder was du da gerade so hast und gerne mit mir gemeinsam lesen, wenn wir gemeinsam aufstehen. Jesaja Kapitel 6, da heißt es, in dem Jahr, als König Usia starb, sah ich den Herrn. Er saß auf einem hohen Thron und war erhöht, und der Saum seines Gewandes füllte den Tempel. Über ihm schwebten Seraphim mit 6 Flügeln. Jeder hatte 6 Flügel. Mit 2 Flügeln bedeckten sie ihre Gesichter, mit 2 ihre Füße und mit dem 3. Paar flogen sie. Sie riefen einander zu, heilig, heilig ist der Herr, der Allmächtige. Die Erde ist von seiner Herrlichkeit erfüllt. Dieses Rufen ließ die Fundamente der Vorhalle erzittern und der Tempel wurde mit Rauch erfüllt. Da sagte ich, mir wird es furchtbar ergehen, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen inmitten eines Volkes mit unreinen Lippen. Ich werde umkommen, denn ich habe den König, den Herrn, den Allmächtigen gesehen. Doch einer der Seraphe flog zu mir, erhielt ein Stück glühende Kohle in seiner Hand, das er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Damit berührte er meinen Mund und sagte, siehe, dies hat deine Lippen berührt, jetzt ist deine Schuld getilgt, deine Sünden sind dir vergeben. Dann hörte ich den Herrn fragen, wen soll ich senden, wer wird für uns gehen? Und ich sagte, hier bin ich, sende mich. Amen. Ihr könnt euch setzen. Wow, was für eine Begegnung, die der Prophet Jesaja hier gemacht hat, oder? Ich weiß nicht, ob du schon mal so Begegnungen mit Gott hattest, wo du sagst, boah, das hat mein Herz oder das hat mein Leben verändert und berührt. Das hat mir nochmal so richtig Power, Motivation oder was auch immer gegeben. Also ich habe so etwas noch nicht erlebt. Und das ist sicherlich sehr, sehr gewaltig. Und man könnte ja sagen, ja, ist jetzt lange her gewesen, wo der Jesaja das erlebt hat. Aber meine tiefe und feste Überzeugung ist es, dass Gott heute immer noch redet durch sein Wort. Und dass das Wort Gottes heute noch aktuell ist und dass wir die Möglichkeit haben, das Wort Gottes auf unser Leben anzuwenden, Prinzipien herauszuarbeiten, die uns helfen, das, was wir lesen oder hören, in unseren Alltag hinein zu integrieren, dass es Teil von unserem Leben wird. Und das möchte ich heute Morgen einmal tun. Ich habe 3 Gedanken, 3 Überschriften mal mitgebracht, die dir helfen, vielleicht das zu übertragen. Erstmal der allmächtige Gott, der heilige Gott und der sendende Gott. Der allmächtige Gott, der heilige Gott und der sendende Gott. Fangen wir mal mit dem ersten Gedanken an, der allmächtige Gott. Wir finden hier in diesem Text so eine zeitliche Einordnung von der Begegnung Jesajas mit dem lebendigen Gott. Etwas, was man vielleicht relativ leicht überliest, in dem Jahr, als König Usia starb. Ich weiß jetzt nicht, wer von euch spontan etwas zum König Usia sagen könnte. Vielleicht der Samuel, der ja am theologischen Seminar jetzt in der Mittelstufe ist und das Alttestament jetzt sehr intensiv studiert hat. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich musste selber auch nochmal nachschauen in meinem tollen Bibellexikon. Und wenn man das einmal tut, dann wird man feststellen, dass dieser König Usia eigentlich ein sehr guter König gewesen ist. Die Bibelleser von euch wissen das vielleicht, dass es gab eine Zeit, da war das Königreich Israel ein großes Reich unter Salomo, David oder Saul, David und Salomo. Das war ein großes Reich unter David und Salomo hat dieses Reich seine Grenzen, wie wir Israel heute kennen, weit ausbreiten können. Und dann, als Salomo starb, gab es Probleme mit der Nachfolge, sodass sich das Reich in ein Nordreich geteilt hat und in ein Südreich, in das Königreich Juda. Und dann, wenn ihr mal die Königbücher oder die Chronikerbücher euch durchlest, dann werdet ihr merken, es geht immer rauf und runter, vor allen Dingen im Nordreich. Da ist von Anfang an ganz viel schräg gelaufen. Das ist oft so, ne? Wenn etwas von Anfang an nicht so ganz gut läuft, dann ist da irgendwie der Wurm drin. Und geistlich gesehen war es im Nordreich so, also das Nordreich hat sich sehr schnell von Gott weg entfernt und das Königreich Juda, also der südliche Teil von Israel, da liefen einige Dinge noch einige Zeit ganz gut, aber im Laufe der Zeit, hat man sich immer mehr weg von dem entfernt, was eigentlich Gott vorhatte mit seinem Volk. Und der König Usia sticht so ein wenig heraus von den Königen Judas. Also unter seiner Herrschaft, als er König war, konnte das Südreich, also das Reich Juda, erweitert werden. Er war militärisch sehr erfolgreich. Er war ein Mann, der Gott gesucht hat, der also im Gegensatz zu den anderen Königen, vor allen Dingen im Nordreich, eine Beziehung zu Gott hatte, in dem Willen Gottes lebte. Und Gott hat das tatsächlich mächtig gesegnet. Ein bisschen ist er, was heißt ein bisschen, mächtig ist er eigentlich über die Stränge hinausgeschlagen, als er Folgendes gemacht hat, gesagt, okay, ich möchte nicht nur König sein, sondern ich möchte auch Priester sein. Und das hat etwas damit zu tun, dass so das große Vorbild der Könige in Juda oder in Israel der König David gewesen ist. Und der König David war halt nicht nur König über sein Volk, über ein Reich, sondern er hat auch als Priester gedient, als ein Hinweis auf Jesus Christus, der für uns ja nicht nur unser König ist, sondern Christus ist auch unser hoher Priester, wie es im Hebräerbrief einmal heißt, der Opfer darbringt und der selbst das Opfer ist. Und das finden wir in David schon, ja, als ein König, aber auch gleichzeitig ein Priester. Und Usia hat gedacht, Mensch, jetzt möchte ich nicht nur König sein, sondern ich möchte auch als Priester dienen. Und das hat Gott nicht gefallen, sodass Usia 10 Jahre mit Aussatz befallen war und in Quarantäne musste. Und dann aus der Quarantäne heraus mit seinem Sohn dann dem Volk als König gedient hat. Aber alles in allem war das ein sehr erfolgreicher, ein sehr geistlicher König, der sehr viel Segen in das Land hineingebracht hat. Und jetzt lesen wir, dass dieser König Usia starb. Das nehmen wir zur Kenntnis und denken, sterben müssen wir alle mal, früher oder später. Das finden wir ständig in der Bibel. Das ist Teil unseres Alltags, das ist Teil unserer Realität seit dem Sündenfall. Aber versuchen wir uns mal in das Leben der Menschen im 8. Jahrhundert vor Christus hineinzuversetzen. Da war es nicht klar, dass eine königliche Nachfolge einfach gut funktionierte. Diejenigen von euch, die sich in der Geschichte oder im Alten Testament auskennen, die wissen vielleicht, dass immer dann, wenn irgendwie ein König starb, und war das nicht so ganz klar mit der Thronfolge. Irgendwelche Heerführer oder irgendwelche anderen sind irgendwie durchgeknallt und haben gesagt, ach, König werden könnte ich auch mal. Ich starte mal eine Revolte und bringe die ganze königliche Familie um und dann bestarte ich eine neue königliche Dynastie und ich mache mich jetzt sozusagen zum König. Also der ganze Transfer von Macht, königlicher Herrschaft von der einen Familie zu der nachfolgenden Generation war überhaupt nicht selbstverständlich. Und es gab sehr oft nicht nur im Alten Testament, sondern eigentlich in der gesamten Menschheitsgeschichte immer wieder Nachfolgekriege. Und deswegen stellt sich die Frage für den Jesaja, wer wird eigentlich danach kommen? Wenn der König Usia jetzt gestorben ist, werden wir wieder einen so guten König bekommen, wie wir mit dem König Usia hatten? Wird es weiter so gut laufen, wie es bisher gelaufen ist? Also ein König, der sich nach Gottes Willen ausstreckt, der den Willen Gottes tun möchte und der von Gott gesegnet ist. Wird es wirklich weiter so gehen und in diese Situation hinein offenbart sich Gott als der allmächtige Gott, als der Gott, der alles in seiner Hand hält. Und ich finde, das ist etwas, was wir für unser Leben total gut anwenden können, oder nicht?
Also wenn wir mal überlegen oder darüber nachdenken, was, sagen wir mal so, in 3, 4, 5, 6 Monaten sein wird und wir uns nicht die Frage stellen, wer wird unser König sein? Ich hoffe, dass das irgendwie regierungsmäßig gut läuft. Aber mal in unser Leben hineinschauen so und uns die Frage stellen, ja, was wird denn sein, wenn ich jetzt die Gasrechnung bekomme im Herbst? Wie wird das denn in der Ukraine dann irgendwie weitergehen? Und überhaupt, was wird eigentlich in einem Jahr sein? Ich meine, wir leben ja jetzt seit 2 Jahren in einer Dauerkrise, oder? Und wenn wir denken, okay, jetzt ist es vielleicht irgendwie geschafft, kommt irgendwas anderes und irgendwas Neues. Und wir stellen uns die Frage, hat das Ganze irgendwann noch mal ein Ende? Können wir irgendwann mal unser Leben so leben, wie wir es 2017, 2018 gelebt haben, mit all der heute aus unserer Perspektive gefühlten Unbeschwertheit? Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich weiß noch im Februar, März, als es mit dem Ukraine-Krieg losging und meine Tochter in der Schule gehört hat, dass irgendein Junge von Atombomben gesprochen hat und alle Kinder sterben werden, da habe ich gedacht, yo, dass ich meiner Tochter nochmal erklären muss, was Atombomben sind und wie man mit der ganzen Situation umgeht. Also sie saß weinend im Bett und Papa, müssen wir alle sterben? Ja, und ich meine, das ist jetzt meine Tochter, aber ich glaube, und allen geht es irgendwie so, dass wir uns doch Sorgen machen und fragen, was wird eigentlich sein? Was wird eigentlich passieren? Die gute Nachricht ist, dass wir einen Gott haben, der allmächtig ist, der souverän ist, der vollkommen hat, der vollkommen ist und der alles in seiner Hand hält. Überlegt mal, wie, oder schaut mal hinein, wie dieser König, wie dieser allmächtige Gott beschrieben wird. Ja, dass der Saum seines Gewandes den Tempel ausführt. Also das sind so das, was man so hat runterhängen lassen von seinem Gewand, von seinem Tuch. Ihr kennt das vielleicht. Also der König, wie er hier dargestellt wird mit seinem Königsthron, ja, er hoch erhöht sitzt er dort. Er hat einen Königsstab, er hat Seraphime, also Engel, die hier beschrieben werden mit 6 Flügeln. Nur an dieser Stelle ist von diesen ganz besonderen königlichen Engeln die Rede. An keiner anderen Stelle in der Bibel wird von diesen Engeln so gesprochen. Also ganz besonders, er hat einen königlichen Stab und dieser königliche Stab, der ruft ihm zu, heilig, heilig, heilig. Ich komme da gleich noch drauf zu sprechen. Also ein König stirbt, aber ein anderer König bleibt König und hat die Kontrolle. Und das ist unser allmächtiger und vollkommener und souveräner Gott. Amen. Und ich glaube, es ist total wichtig, dass wenn wir in herausfordernden Situationen sind und wenn wir Sorgen mit uns rumschleppen, wenn wir uns fragen, was wird die Zukunft bringen, wenn du vielleicht mit Informationen konfrontiert bist in deinem Leben, die dich herausfordern, dass wir uns danach ausstrecken, dass wir diesem souveränen, vollkommenen, allmächtigen Gott begegnen. Das ist meine tiefe Überzeugung, dass wir einen Gott haben, der sich mitteilt, einen Gott haben, der redet, der in unser Leben eingreift, der zu uns reden und zu uns sprechen möchte. Als unser Sohn Benjamin zur Welt kam, 2017 war das, haben wir mit ihm einige gesundheitliche Herausforderungen gehabt. Also er ist mit dem offenen Bauch zur Welt gekommen, musste dann irgendwann mal auch notoperiert werden mit 2, 3 Monaten. Und das war wirklich für uns eine extrem herausfordernde Zeit. Ich weiß, war Sonntagabend sind wir ins Bett gegangen und mitten in der Nacht kriegen wir so einen Anruf. Also wenn man mitten in der Nacht einen Anruf bekommt, dann weißt du eigentlich, das ist kein gutes Zeichen in der Regel. Ja? Meine Frau geht an das Handy und ich höre nur so, ja. Und ich habe mir schon gedacht, oh, was ist jetzt los? Und er hat uns gesagt, ja, Marc, hat dann zu mir gesagt, Marc, Krankenhaus hat angerufen. Man hat uns gesagt, wir sollten mal lieber ins Krankenhaus kommen, denn Benjamin geht's nicht gut. Und sie ist ins Krankenhaus gefahren, der war schon gar nicht mehr in dem Krankenhaus, der ist zu einem anderen Krankenhaus gefahren worden. Also in der Nacht hat sich sein Zustand so verschlechtert, dass die Ärzte also eine ganze Nacht um sein Leben kämpfen mussten. So um 5 Uhr morgens war er dann über den Berg. Das war eine Nacht, ich sag euch, also so eine Nacht möchte ich nie mehr wieder haben. Und dann habe ich gedacht, oh super, endlich läuft alles. Also er ist gerettet, er hat überlebt und jetzt gucken wir mal, dass der Junge sich irgendwie erholt. 4 Tage später kriegen wir die Nachricht von den Ärzten, oder ich war im Krankenhaus und ich merkte schon, hier ist irgendwie was. Die Ärzte sind gerade nervös, so Kinderklinik. Ärzte, wenn Ärzte nervös werden, dann ist da irgendwie was. Und dann sagte man zu mir, Herr Strunk, rufen Sie mal Ihre Frau an, Ihre Frau soll mal kommen. Und da habe ich auch schon gedacht, oh, was ist jetzt los? Also kam eine Frau und ist, er muss wieder operiert werden, der Darm, da ist, wie auch immer, ich möchte da jetzt nicht in die Tiefe gehen. Und das hat mich so fertig gemacht, das hat mich so runtergezogen, dieses, boah, ich habe jetzt schon eine Nacht durchgekämpft, auch geistlich gebetet, durchgekämpft. Und 4 Tage später schon wieder irgendwie so eine schlechte Nachricht. Und ich weiß noch, Astrid hat das mitbekommen. Und hat gesagt, Marc, geh mal raus. Geh mal eine Runde spazieren. Ja, schnapp mal ein bisschen Luft und dann komm mal wieder. Und dann entscheiden wir, was wir machen. Und ich weiß noch, es war so Weihnachtszeit, Anfang Dezember. Bin dann rausgegangen, es war ein katholisches Krankenhaus, war eine Kirche um die Ecke. Bin ich reingegangen und ich habe gesagt, Gott, jetzt musst du mir mal ein paar Dinge erklären. Ich weiß nicht, wie das Ganze hier weitergehen soll. Ich weiß nicht, warum das Ganze uns passiert, aber was ich jetzt brauche in dieser Situation und in diesem Moment ist eine Begegnung mit dir. Wenn du jetzt nicht zu mir redest, wenn du jetzt nicht zu mir sprichst, dann werde ich verrückt hier. Dann halte ich die ganze Situation nicht mehr aus. Und ich hatte jetzt nicht so eine Begegnung. Ja? Also ich habe nicht den Himmel offen gesehen und Seraphime, die heilig, heilig, heilig rufen. Aber Gott hat zu mir in dieser Situation ganz speziell, ganz konkret hineingesprochen. Das war nicht von der einen auf der anderen Sekunde. Das war schon ein geistig kämpfen, ein geistig dranbleiben und sagen, Gott, ich gehe hier nicht eher los, bis ich nicht in irgendeiner Form deinen Frieden gefunden habe, eine Begegnung mit dir hatte, sodass ich jetzt die nächsten Tage und die nächsten Stunden gut überstehen kann. Ansonsten werde ich nämlich hier verrückt und halte das nicht mehr aus. Und Gott hat zu mir gesprochen und Gott hat zu mir geredet und das hat mir Mut gegeben, das hat mir Kraft gegeben, das hat geistlich mir nochmal einen Neustart gegeben, die ganze Situation geistlich zu bewerten, überhaupt sein komplettes Leben. Und davon rede ich. Davon rede ich. Und das war mein Gebet für diesen Gottesdienst und für dich, dass du hier nach Hause gehst und entweder hier in diesem Gottesdienst eine Begegnung hast und sagst, ich habe jetzt wieder Hoffnung, ich habe jetzt wieder Mut, ich habe jetzt wieder Kraft, oder dass du nach Hause gehst und dir Zeit nimmst und sagst, Gott, ich höre nicht auf, bis du zu mir gesprochen hast. Ich höre nicht auf, bis ich diesen geistlichen, göttlichen Shalom-Frieden in mir drin habe, denn ich brauche das ja jetzt, ansonsten gehe ich kaputt, ansonsten weiß ich nicht, wie es weitergeht. Der Allmächtige und der vollkommene Gott möchte dir und mir begegnen und möchte eines deutlich machen. Es gibt keinen Zeitpunkt in deinem Leben, wo Gott nicht die absolute Kontrolle hat. Amen. Es gibt keinen Zeitpunkt in deinem Leben, wo Gott nicht die Kontrolle hätte und wo er denkt, hups, jetzt habe ich mal einen Moment nicht aufgepasst. Jetzt war ich zu sehr abgelenkt von meinen Engeln und von der ganzen Anbetung, die ich hier genieße. Und dadurch ist mir irgendetwas entglitten. Nein, Gott hat zu jedem Zeitpunkt deines Lebens und zu jedem Zeitpunkt dieser ganzen Weltgeschichte die absolute Kontrolle. Er ist der absolute Herr, er ist der souveräne Herr. Und weil er die absolute Kontrolle hat, weiß er auch ganz genau, was das Beste ist für dein Leben in dieser Situation, weiß genau, was das Beste ist für dein Leben nächste Woche, nächsten Monat und nächstes Jahr. Amen. Und ich möchte dich herausfordern, dass du in dieser Haltung in die nächsten Monate hineingehst. Dass du sagst, egal was passiert, Gott, du hast die Kontrolle. Egal was passiert, du bist der allmächtige Gott. Du bist der souveräne Herr und ich entscheide mich, hör zu, ich entscheide mich, dir zu vertrauen. Das ist nicht immer ein Gefühl, sondern das ist etwas, was du dir sagen musst. Es ist ein gutes Training. Ich entscheide mich, dir zu vertrauen. Ich entscheide mich, zu glauben, auch wenn ich es nicht sehe, dass du die Kontrolle hast. Amen? Amen. So, das ist der Allmächtige, der souveräne, der vollkommene Gott, der dir begegnen möchte. Ich möchte dir das zusprechen in dein Leben. Ich weiß nicht, mit was für Gedanken und Gefühlen und so weiter. Oh, wow, vielen Dank. Du jetzt hier sitzt, ja? Du sagst vielleicht, hey, wenn du wüsstest, was in meiner Familie gerade abgeht. Oder wenn du wüsstest, was für Untersuchungen ich im Krankenhaus oder beim Arzt in den kommenden Wochen vor mir liegen habe. Oder wenn du wüsstest, wie mein Konto gerade aussieht. Oder wenn du wüsstest, was für Gefühlsschwankungen ich gerade in meinem Leben habe. Du, ich möchte dir das im Namen Jesu zusprechen. Gott hat zu jedem Zeitpunkt deines Lebens die absolute und die souveräne Kontrolle. Und er weiß, was das Beste ist für dein Leben. Und das Beste, was du tun kannst in Zeiten, wo ein König stirbt, König Osia ist gestorben, in Zeiten, wo du unsicher bist, wo du Angst hast, wo du nicht weißt, wie es weitergehen soll. Er hat die absolute Kontrolle und er weiß, was das Beste ist für dein Leben. Amen. Das möchte ich übrigens auch euch als Gemeinde zusprechen. Ja, es gibt keinen Zeitpunkt und es gab keinen Zeitpunkt, wo Gott nicht die absolute, souveräne Kontrolle gehabt hätte. Auch wenn sich das manchmal komisch anfühlt und sagt, warum ist das Ganze passiert? Spielt gar keine Rolle zu fragen, warum und wieso. Entscheidend ist, sich zu entscheiden. Freie Christengemeinde Darmstadt, entscheidet euch, zu glauben und zu wissen, Gott hat die Kontrolle und wir schweben nicht irgendwie weg aus Gottes Kontrolle und Gott hat gerade mal eben nicht auf uns aufgepasst oder wir sind irgendwie blöd. Nein, Gott hat die Kontrolle. Amen. Amen. Okay, der Allmächtige, der souveräne Gott. Etwas Zweites, was ich hier aus diesem Text für uns herausarbeiten möchte, ist der heilige Gott oder der vollkommene Gott. Also diese Engel, diese königlichen Engel, die sich also in der königlichen Gegenwart Gottes aufhalten, die umgeben irgendwie Gott. Und was machen sie? Sie rufen heilig, heilig ist der Herr Gott, der Allmächtige. Die Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Auch das, wenn wir Christen sind, haben wir das schon oft gesungen. Es gibt ganz viele Lieder. Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Und so, ist egal. So, ja, also wir kennen dieses heilig, heilig, heilig. Und nehmen das zur Kenntnis. Auch hier möchte ich uns nochmal hineinnehmen in die Denke und in die Lebensweise der Menschen im 8. Jahrhundert vor Christus. Wenn du heute einen Prospekt bekommst, Werbematerial, ne, so kannst du die Couch kaufen oder die Küche oder den Sessel oder was auch immer. Glaub nicht, dass der Schriftzug, die Farbe oder wie irgendwie etwas angeordnet ist, Zufall ist. Das hat kein Praktikant oder keine Praktikantin gemacht, die gerade in Schülerpraktikum in der 9. Klasse ist. Sondern das ist ganz genau von Psychologen gedacht, wo, wie, was zu stehen hat. Das ist ganz genau auf eine Zielgruppe hin ausgedacht. Wir können also über Schrift und über Plakate und so weiter kommunizieren. Schau dir mal eine x-beliebige Werbetafel hier in Darmstadt an und dann überleg mal, was die Zielgruppe ist. Das ist nicht an alle gerichtet. Es gibt immer eine ganz bestimmte Zielgruppe. Man kommuniziert über Schrift und man kommuniziert über Medien und über Symbole, um in uns irgendwie die Lust zu wecken, boah ja, ich brauche ein neues Sofa und ich brauche einen neuen Fernseher und ich brauche ein Sky-Abo, damit ich jetzt jeden Samstag mir Fußball anschauen kann. Ja, so das ist so, das wäre so für mich, so das wäre so, ich wäre, ist egal. So, also wir können über Schrift und über Symbole, die wir sehen, wahrnehmen, über Buchstaben kommunizieren. Ich kriege manchmal E-Mails von meiner Schwiegermutter. Das sind ganz tolle E-Mails, also jetzt nicht irgendwie, ne? Aber in diesen E-Mails gibt es dann so Passagen, die sind fett, die sind kursiv, die sind in einem anderen Schriftzug und die sind auch noch größer geschrieben. Und ganz klar möchte meine Schwiegermutter mir da was kommunizieren. Das ist ganz besonders wichtig. Und das lese ich auch ganz besonders gut. Ich lese das andere natürlich auch. Ich bin ja ein guter Schwiegersohn und möchte das auch bleiben und sein. Aber diese Passagen lese ich ganz besonders. So, wir können das machen. Wir können Bücher schreiben, E-Mails und so weiter. Das ist alles möglich. All das hatte man im 3. Jahrhundert vor Christus nicht. Da konnte man nicht eben mal irgendwie die Druckerpresse anwerfen und per Digitaldruck 10.000 Flyer drucken, heilig, heilig, heilig ist der Herrgott, der Allmächtige, sondern man hat über die Sprache kommuniziert. Ja? Also wenn man etwas betonen wollte, dann hat man das mit seiner Sprache gemacht. Und wenn jetzt hier die Seraphime rufen, heilig, 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 dann möchte eigentlich Gott kommunizieren oder Gott durch sein Wort kommunizieren, dass er wirklich so anders und so vollkommen ist, als wir uns das vorstellen können. Man könnte ja sagen, heilig ist der Herr Gott, der Allmächtige. Als Aussage, also inhaltlich, reicht das ja. Also es gibt kein Superlativ von heilig. Ne? Wenn jemand heilig ist, dann ist er heilig. Aber dadurch, dass es dreimal gesagt wird, heilig, heilig, heilig ist der Herrgott, der Allmächtige, wird uns eigentlich hier kommuniziert, dass es unvorstellbar vollkommen gut ist, was Gott ist und wie Gott ist. Und ich weiß nicht, wenn ihr den Begriff heilig hört, ich bin ja ein Froki, also ein frommes Kind, ne? Also ich bin aufgewachsen in dem Verein, schon in meinem Mutterleib habe ich das mitbekommen. So, da hört man das Wort heilig oft, ja. Aber dann stellt man sich die Frage, ja, was heißt das eigentlich? Und dann wird das oft erklärt, das ist auch richtig, dass heilig heißt abgesondert sein, anders sein, als wir Menschen sind. Und das ist alles absolut richtig und das ist auch gut. Ja, also alles das, was wir nicht sind, ist Gott. Aber ich finde das total spannend, wie Gottes Heiligkeit oder die Wirkung der Heiligkeit Gottes eigentlich hier beschrieben wird. Es wird nämlich gesagt, dass Gott mit seiner Heiligkeit kommt und was passiert zuallererst? Die Grundmauern des Tempels werden erschüttert. Ja, und der Tempel, das müssen wir uns nochmal bewusst machen, steht eigentlich für die Heiligkeit und für die Gegenwart Gottes. Und Gott kommt jetzt mit seiner Heiligkeit und die Grundmauern und die Feste oder der Eingang, je nachdem, wie man es übersetzt, die Bibelübersetzungen sind da sehr unterschiedlich, werden erschüttert. Ja, also Gott kommt und es passiert etwas mit diesem prächtigen Bau, der sich Tempel nennt, und noch etwas anderes passiert. Der ganze Tempel wird erfüllt mit der Herrlichkeit Gottes. Die Bibelleser von euch wissen vielleicht, wo das schon mal passiert ist, nämlich bei der Einweihung des Tempels, als Salomo den Tempel eingeweiht hat. Da kommt Gott so mit seiner Herrlichkeit und mit seiner Heiligkeit und wumms, die Priester können nicht mal den Dienst tun, den sie eigentlich tun sollten. Du, das ist die Wirkkraft der Heiligkeit Gottes. Wenn Gott mit seiner Heiligkeit kommt, dann kann da nichts mehr bestehen. Ja, dann gibt's da nichts, kein Gebäude, keine Haltung, keine Meinung, keine Denke, was auch immer, die vor dieser Heiligkeit Gottes in irgendeiner Art und Weise bestehen könnte. Wir erkennen, und das macht der Jesaja dann auch, dann im Verhältnis zu diesem heiligen Gott unsere Bedürftigkeit. Denn was sagt er? Wehe mir, ich habe den allmächtigen Gott gesehen. Ich bin ein Sünder. Du, ich möchte jetzt nicht so sehr darauf rumreiten, wie schlimm wir alle sind und dass wir Sünder sind, sondern ich möchte vielmehr betonen, dass wir doch Gott in unserem Leben Raum geben sollen, dass seine Heiligkeit sich in uns ausbreitet und alles das, was er nicht ist, alles das, was ihn nicht meint, zur Erschütterung kommt und beiseite geschoben werden und dass wir ein Leben im Angesicht und in der Gegenwart Gottes leben können und immer wieder neu auch im übertragenen Sinne das erleben, was der Prophet Jesaja hier erlebt, nämlich Sündenvergebung. Ja, wir brauchen keine glühenden heißen Kohlen mehr, die auf unseren Mund gelegt werden. Ist ganz schön spooky, oder? Also ich meine, versucht euch das mal vorzustellen. Ja, du erlebst mal Gott und dann wird dir irgendwie was ausgebrannt. Also ich meine, da kommt ja jeder Science-Fiction-Film oder Horrorfilm oder irgendwie Politthriller mit, ja. Dadurch soll eigentlich zum Ausdruck gebracht werden, dass das, was die größte Stärke von Jesaja nämlich ist, nämlich das Wort, in die Heiligung Gottes hineingeführt werden musste, damit er seinen Dienst auch tun kann. Übrigens ist ja interessant, dass diese Berufungs- oder diese Visionsgeschichte nicht am Anfang seines Dienstes steht. Das würde man ja erwarten, nicht? So eine Berufungsgeschichte. Nein, sie steht relativ am Anfang, aber halt doch nicht ganz am Anfang. Also er war schon unterwegs. Jesaja hat schon als Prophet Gottes hineingesprochen und begegnet trotzdem nochmal dem lebendigen Gott. Also, was ist wichtig für uns? Ich möchte es mal so übertragen. Es gibt immer wieder Zeiten und Anlässe, wo ich Gott bitte, Herr, komm mit deiner Heiligkeit in mein Leben und erschüttere die Dinge, die dich nicht meinen. Drück das zur Seite. Ganz früher haben wir das mal Heiligung genannt. Etwas, was im ersten Petrusbrief nochmal aufgegriffen wird. Da schreibt der erste Petrusbrief, Gottes Wunsch und Gottes Wille ist was? Dass wir heilig sind. Das heißt nicht, dass wir keine Fehler mehr machen würden. Wir leben in dieser Spannung von, wir sind heilig, aber wir sind irgendwie noch Menschen. Da geht es eher um so eine grundsätzliche Haltung. Um so eine grundsätzliche Ausrichtung. Mein Leben soll das Wesen Gottes widerspiegeln. Mein Leben soll für andere Menschen ein Spiegel sein, wie Gott ist. Und ich glaube, es ist so wichtig, wenn wir uns von Gott gebrauchen lassen wollen, und darauf kommen wir gleich jetzt noch zu sprechen, dass wir uns immer wieder bewusst machen, wenn Gott uns gebrauchen möchte, und er möchte uns gebrauchen, dann führt er uns immer wieder neu in Erneuerungsprozesse, in Heiligungsprozesse hinein. Und das sind schmerzhafte Prozesse. Das sind Dinge, die uns ganz schön herausfordern. Ja, bleiben wir in dem Bild, dass der, oder in dieser Vision, der Jesaja, der die glühende Kohle auf seine Lippen gelegt, das ist Schmerz. Also bitte macht es nicht nach. Ja, also manchmal sieht man ja so Filme und dann kriegt man so den Hinweis, bitte nicht zu Hause nachmachen. Ja, also das jetzt auch, bitte nicht zu Hause nachmachen. Glaubt's mir einfach, ja, wenn du heute grillst, ja, nimm keine glühende Kohle und steck sie in deinen Mund rein. Das wird nicht gut enden für dich, ja. Das ist schmerzhaft, das ist nicht gut. Du wirst nächste Woche Sonntag sehr verstellt in den Gottesdienst kommen, wenn du überhaupt kommen kannst, ja. Das ist aber schmerzhaft gewesen, ja, etwas, wo Gott ihn gebrauchen möchte. Es war ein schmerzhafter Prozess, wo der Jesaja durch musste. Und so ist es in unserem Leben auch. Wenn Gott uns verändert, wenn Gott uns erneuert, wenn Gott uns vorbereitet für Dinge, dann sind diese Dinge schmerzhaft. Und wenn wir in diesen Dingen drinstecken, dann sagen wir, boah Gott, das macht überhaupt keinen Spaß, das ist blöd, das ist, kann ich irgendwie hier raus? Aber sind wir doch mal ehrlich und schauen mal in die Bibel hinein, dass wenn Gott Menschen verändert hat, erneuert hat, geheiligt hat, dann sind das harte Prozesse gewesen, die Gott mit den Menschen gegangen ist. Und ich kann das für mein Leben auch sagen. Also es gab und es gibt Situationen in meinem Leben, wo ich denke, also das würde ich mir niemals freiwillig aussuchen. Niemals. Und wenn man da drin steckt, sagt man, Gott, es tut weh, gibt es hier irgendwie einen Notausgang? Kannst du das Ganze ein bisschen beschleunigen? Muss das jetzt unbedingt sein? Ich habe doch gedacht, ich bin schon gut genug und wir hatten das doch schon mal vor ein paar Jahren und jetzt wieder. Aber im Nachhinklang sind das doch die Situationen und die Dinge, von denen man oft am meisten berichtet, oder? Weil man realisiert hat, boah, Gott hat da so viele gute Dinge getan. Und schaut mal in das ganze Alte Testament hinein und auch in das Neue Testament hinein. Menschen, die Gott gebraucht hat, die hat er durch Veränderungsprozesse geführt. Und das war nicht so ein 2 Wochen Bootcamp und dann sind die Leute vorbereitet, sondern das ging über Jahre, teilweise Jahrzehnte. Abraham, der jahrelang warten musste, dass sich die Verheißung Gottes erfüllt hat und durch Prozesse gehen musste, die nicht schön waren für ihn und wo er selber versucht hat, Dinge zu machen, die nicht gut waren. Josef, jahrelang im Gefängnis und nicht wissend, ja, was ist denn jetzt aus dem Traum, den ich dort bekommen habe? Oder David, der die Verheißung bekommt, er soll der König werden. Ja, und dann aber erstmal auf der Flucht ist vor dem noch bestehenden König, ob er überhaupt gar keine Ambition hatte, in irgendeiner Art und Weise diesen König Saul beiseite zu schieben. Versteht ihr, was ich meine? Das sind Menschen, die Gott wunderbar gebraucht hat, aber die durch so schmerzhafte, anstrengende und langwierige Prozesse gehen mussten, damit Gott diese Menschen verändert und dann auch gebrauchen kann. Und vielleicht befindest du dich auch gerade in so einem Prozess, wo du denkst, boah, das tut gerade weh. Das schmerzt gerade. Und eigentlich hätte ich mir das überhaupt nicht ausgesucht. Niemals. Niemals. Aber ich möchte mir dir sagen, wenn das wahr ist, was wir eben gesagt haben, dass Gott zu jedem Zeitpunkt deines Lebens die Kontrolle hat und dass er weiß, was zu jedem Zeitpunkt deines Lebens gut ist, dann heißt das doch auch, dass er dich verändern möchte und dass er dich gebrauchen möchte. Denn das ist doch unser Auftrag als Christen, als neutestamentliche Gemeinde. Wir alle sollen die Herrlichkeit Gottes widerspiegeln. Und dazu benutzt Gott Prozesse in unserem Leben, um uns zu verändern, um Vertrauen in ihm zu bewirken, dass wir Menschen sind, die er gut gebrauchen kann. Und das führt mich zu meinem letzten Punkt, der Gott, der Menschen gebraucht, der sendende Gott. Also nachdem Jesaja dann durch diese ganzen Prozesse durch ist, ne, so glühende Kohle und so weiter, fragt Gott, wen sollen wir senden? Und Jesaja sagt, hier bin ich, sende mich. Ich finde das total faszinierend, diesen Gedanken eigentlich. Denn ich weiß nicht, ob ihr das so kennt, es gibt Dinge, die kann ich richtig gut. Und wenn ich will, dass diese Dinge gut laufen oder gut funktionieren oder klappen, dann mache ich das. Weil ich weiß, dann wird's gut. Ja, es gibt viele Dinge, die kann ich nicht gut. Ja, und die macht dann meine Frau. Oder dann lassen wir uns Leute kommen, die das machen, dann geht's dann auch schneller. Aber es gibt Dinge, die kann ich gut. Und die mache ich auch. Und dann weiß ich, es wird gut. Da kommt mehr oder weniger was Gutes daraus, wenn alles, ja. So. Und wenn es Gottes Wunsch ist und Gottes Plan ist, dass Menschen gerettet werden, jetzt mal in der Mark-Strunk-Denke, ja, dann ist es doch eigentlich überhaupt nicht nachvollziehbar, dass Gott Menschen gebraucht, die eben nicht gut sind, die eben nicht vollkommen sind und denen eben nicht alles gelingt, so wie ich es bin und so wie du es bist. Ist doch erstaunlich, dass das, was Gott am allerwichtigsten ist, dass er das in unsere Verantwortung hineinlegt. Und dass er sagt, ich möchte dich. Ich möchte euch gebrauchen, um als unvollkommene Menschen meine Vollkommenheit und meine Liebe, so wie wir es eben gehört haben, den Menschen zu bringen, oder? Ist doch krass, überlegt euch das mal. Der Heilige, der Allmächtige, der Vollkommene, der souveräne Gott gebraucht nicht heilige, schwache, unvollkommene Menschen, damit wir von seiner Heiligkeit, von seiner Liebe, von seiner Allmacht reden. Was für ein Widerspruch eigentlich, oder? Und trotzdem möchte Gott dich und mich gebrauchen. Und die Frage ergeht nach wie vor an uns alle. Wen können wir senden? Und mein Wunsch für dich ist, dass du sagst, ja, Herr, sende mich. Sende mich an meinen Arbeitsplatz, dass ich einen Unterschied mache, da wo ich arbeite, in der Atmosphäre. In der Art und Weise, wie wir mit Kollegen umgehen oder mit Kunden. Sende mich in meine Familie, dass ich, wenn wir als Familie zusammenkommen, nicht derjenige bin, der für Streit sorgt, sondern für Versöhnung. Sende mich her, oh, jetzt wird's kritisch, nicht für mich, ich lebe an einem heiligen Ort, ja, da gibt's nur zu meinen Nachbarn. Ja, da gibt's überhaupt nie Probleme, dass ich lebe in einer christlichen Bubble hoch drei. Aber ist schön, ganz ohne Frage. Aber sende mich zu meinem Nachbarn. Und zwar zu dem Nachbarn, den ich absolut nicht mag. Es gab in Bochum, wo wir gewohnt haben, haben wir an der Hauptstraße gewohnt und ähnlich wie hier in Darmstadt, Parkplatzproblem. Ne? Immer muss man irgendwie stundenlang suchen, Parkplätze. Wir haben dann irgendwann eine Garage mieten können, das war dann prima. Und wir hatten so einen Nachbarn, der hatte nicht mal ein schönes Auto. Also das war nicht mal wertvoll. Also wenn das wenigstens so ein teures Auto gewesen wäre, wo man sagt, das ist wirklich teuer. Das war eigentlich eine Schrottkarre. Wenn der geparkt hat, also da hätte ich drei Autos reinparken können. Und der hat so oft mir also wirklich den Tag vermiest, ja, wenn ich einen Parkplatz gesucht habe und dann links und rechts frei und ich denke, boah, Junge, wo hast du deinen Führerschein gemacht? Ja, alle suchen hier einen Parkplatz und du stellst deine blöde Schrottkarre irgendwie dahin, dass alle anderen irgendwie einen Kilometer gehen müssen, bis sie einen Parkplatz finden. Und ich kann ja echt böse sein. Ich habe am Anfang echt Briefe geschrieben, so, ne, handschriftlich, so, ne, so prima Parkleistung zum Beispiel, so. Und der wusste dann auch irgendwann, dass ich derjenige war, der die Briefe geschrieben hat. Und dann hat Gott mich irgendwann mal ermahnt. Und er sagt, nein, du sollst nicht schimpfen, sondern du sollst segnen. Und dann war das echt eine Herausforderung für mich, eine Zeit lang, diesen Menschen, wenn der mal wieder seine Schrottkarre so geparkt hat, dass ich nicht parken konnte und ich ihn gesehen habe, zu ihm sagen, ich wünsche Ihnen einen guten Tag und ich wünsche Ihnen Gottes Segen. Versteht ihr, was ich meine? Hier bin ich, sende mich. Das kann manchmal ganz große Aufträge sein, ne? Dass du merkst, boah, Gott hat mich berufen, dieses und jenes zu tun, zum Beispiel am theologischen Seminar Erzhausen mich auszubilden lassen für den geistlichen Dienst. Herzlich willkommen, morgen beginnt unser Studienjahr, du kannst dich heute noch bewerben. Ja, wir können morgen dich willkommen heißen, das kriegen wir alles hin, wir sind da jung und flexibel und dynamisch. Ja, also wenn du merkst jetzt, boah, Gott ruft mich, kein Joke, meine ich ernst, oder Livestream, wo auch immer, ist kein Joke. Wenn du sagst, boah, ich merke gerade, sprich mich an, wir kriegen das hin. Ja, das kann ja manchmal sein, aber oft sind es ja so die alltäglichen Dinge, oder? Herr, sende mich in meine Familie, dass ich für meine Kinder ein Vorbild bin. Was es heißt, in der Ehrfurcht und in der Gnade und in der Liebe Gottes zu leben und mit Konflikten umzugehen. Herr, sende mich zu meinem Nachbarn, zu meinem Arbeitskollegen, zu meinem Ehemann, zu meiner Ehefrau, dass ich dich widerspiegeln kann, so wie ich bin. Ich fasse zusammen. Der Allmächtige, der Vollkommene, der souveräne Gott. Es gibt keinen Zeitpunkt in deinem Leben, wo Gott nicht die Kontrolle gehabt hätte oder wo Gott nicht die Kontrolle haben wird. Amen. Und weil er die Kontrolle hat, weiß er, was das Beste ist für dein Leben. Und ich möchte, stehen gleich gemeinsam auf und ich werde nochmal beten. Ich möchte dich ermutigen und einladen, streck dich aus nach diesem lebendigen Gott. Deswegen feiern wir Gottesdienst, weil wir glauben und weil wir erwarten, dass Gott redet und dass Gott sich mitteilt. Und wenn du hier nach Hause gehst, sagst, ja, war nicht so. Hey, nimm dir Zeit heute Nachmittag. Geh nicht ins Schwimmbad oder weiß ich was. Sondern ich möchte Gott, ich brauche dein Reden. Ich brauche die Begegnung mit dir. Ich brauche deinen Frieden. Ich brauche deine Freude. Ich brauche deine Perspektive. Nimm dir die Zeit. Wir wissen, das sagt uns das Wort Gottes, dass wenn wir ihn suchen, dass wir ihn finden werden. Amen. Der allmächtige Gott sieht und kennt dein Leben. Zu keinem Zeitpunkt hatte er nicht die Kontrolle. Er hatte sie und er hat sie heute, er hat sie jetzt, er wird sie morgen haben. Er wird sie zu jedem Zeitpunkt deines Lebens haben. Und wenn du dich ausstreckst nach ihm, wenn du ihn suchst, dann wirst du ihn finden. Und dann wird er in dein Leben hineinsprechen. Und dann wird dir das Frieden geben, dann wird dir das neue Freude geben, dann wird dir das neue Perspektive geben. Amen. Der heilige Gott. Lade die Heiligkeit Gottes in dein Leben ein und alles das, was er nicht ist, soll erschüttert werden. Und so wie der Tempel erfüllt worden ist mit seiner Heiligkeit, so bete ich, dass Gottes Heiligkeit in dein Leben hineinkommt. Streck dich aus nach Heiligkeit Gottes. Denn das ist das Ziel Gottes, Wunsch Gottes. Das ist das, was er will. Das ist Gottes Wille. Manchmal fragen Menschen, was ist der Wille Gottes für mein Leben? Heiligkeit ist der Wille Gottes für dein Leben. Also lad die Heiligkeit Gottes ein. Das ist nicht etwas, was du selber tun kannst. Ich möchte jetzt heilig sein. Das geht nicht. Sondern das ist das Freiraum schaffen und einladen, dass er kommt. Und dann der sendende Gott. Jeder, der hier sitzt, soll ein Zeugnis sein von der Liebe, von der Güte, von der Größe und von der Geduld Gottes. Er sendet dich in den Alltag hinein, in seiner Kraft. Geheiligt, dass du einen Unterschied machen kannst. Wollen wir gemeinsam aufstehen? Vielleicht schließen wir einfach mal unsere Augen und du hast jetzt so eine private Zeit mit Gott. Das Lobpreisteam kann schon mal nach vorne kommen, ja. So, es geht jetzt nicht darum, was dein Nachbar macht oder so, sondern das ist jetzt deine Zeit mit Gott. Und ich hoffe und ich gehe jetzt einfach davon aus, dass es etwas gab, was dich angesprochen hat. Und ich möchte, dass du das jetzt konkret machst, dass du jetzt ein Gebet sprichst. Du kannst deine Hände heben, du musst es nicht, aber du kannst deine Hände heben und sagen, Herr, hier bin ich, sende mich. Sende mich in meine Familie hinein, sende mich in meinen Arbeitsplatz hinein. Aber sende mich in meine WG, zu meinem WG-Kollegen. Sende mich, hier bin ich, gebrauche mich. Der vollkommene, der heilige Gott möchte dich gebrauchen, auch wenn du nicht vollkommen bist und wenn du nicht heilig bist. Er möchte dich gebrauchen und er spricht dir heute Morgen zu, ich möchte dich senden, ich möchte dich gebrauchen. Ich glaube, dass es hier mindestens eine Person gibt. Gott sagt zu dir, du sollst ein Friedensstifter sein in deiner Familie. Es gibt in deiner Familie schon seit Jahrzehnten Streit. Und Gott sagt zu dir, er möchte dich gebrauchen, dass durch deinen Dienst, durch deine Worte und durch deine Taten, durch deine Gegenwart Versöhnung geschieht. Er sendet dich heute Morgen, dass du ein Friedensstifter wirst und dass dieser Fluch von Streit, Zwietracht, Uneinheit, dass er gebrochen wird. Und dass durch deinen Dienst Einheit entsteht, Liebe entsteht in der Familie. Vielleicht sagst du, oh, es gibt so Dinge in meinem Leben, das weiß ich, das meint Gott nicht. Streck dich aus nach Heiligkeit. Streck dich aus nach Heiligkeit. Heiligkeit Gottes, komm du. Füll du mein Leben und erschüttere. Erschüttere all das, was dich nicht meint. Erschüttere du all das, was nicht du bist, sondern das, was ich bin. Es soll erschüttert werden. Es soll zur Seite geschoben werden. Und ich will ein Tempel des Heiligen Geistes sein, der erfüllt ist von der Heiligkeit Gottes. Und ich möchte in dein Leben jetzt hineinsprechen. Es gab keinen Zeitpunkt in deinem Leben, wo Gott nicht die absolute Kontrolle hat. Und im Moment denkst du nach an Dinge, die du erlebt hast, die nicht schön waren, die dich bis heute plagen. Auch da spricht Gott hinein, jetzt in diesen Augenblick. Es gab keinen Zeitpunkt, wo ich nicht die Kontrolle gehabt hätte. Und das, was für dich zum Fluch war, das möchte ich nehmen und ich möchte dich verändern und es soll zu einem Segen werden für andere Menschen. Weil ich zu jedem Zeitpunkt die Kontrolle hatte. Ich habe sie jetzt und ich werde sie in Zukunft haben und ich weiß ganz genau, was das Beste ist für dein Leben. Nicht, was du meinst, was das Beste ist für dein Leben, sondern was ich weiß, was das Beste ist für mein Leben. Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass du durch deinen Geist jetzt in meine Geschwister hineinwirkst und da, wo einfach Ermutigung notwendig ist, dass du kommst mit Ermutigung und mit Kraft. So eine neue Perspektive, alles Herr, hältst du in deiner Hand. Ich möchte Heiligkeit aussprechen und proklamieren über meine Geschwister. Herr, und ich möchte sagen, dass du ganz neue Berufung vielleicht erneuerst, jetzt in diesem Augenblick. Ganz neu wieder das Bewusstsein schaffst, da wo ich bin, da ist der lebendige Gott. Herr, sende du uns und rüste du uns aus durch deinen Geist. Ich möchte das auch nochmal so über die Freie Christengemeinde Darmstadt aussprechen. Dass du diese Gemeinde sendest. Auch wenn manche Dinge vielleicht jetzt so ganz komisch sich anfühlen und so schwach anfühlen. Herr, ich bete darum, dass diese Gemeinde eine Gemeinde ist, die gesandt ist zu den Menschen hier in dieser Stadt, in die Nachbarschaft. Und dass durch diese Gemeinde dein Frieden, deine Liebe, deine Güte, deine Freundlichkeit, deine Kraft, deine Geduld, deine Barmherzigkeit sichtbar wird, Herr. Danke, Herr, dass du zu jedem Zeitpunkt die Kontrolle hattest, dass du sie jetzt in dieser Situation hast und dass du sie auch in Zukunft haben wirst, Herr. Deswegen segne ich meine Geschwister in deinem Namen. Ich möchte dich bitten, dass du sie ausrüstest durch deinen Geist und dass das, was wir gehört haben, dass du es versiegelst, dass du es festmachst und dass es Veränderung bewirkt bei Einzelnen und in dieser Gemeinde und darüber hinaus. Amen.